Wir ein bisschen eine Art Familiensitzung, weil wir reden über das Haus und in jeder, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns haben wir immer jede so viel Zeit, haben wir solche Familientreffen, Familiensitzungen gehabt, so eigentlich am meisten, wenn Sachen aus dem Ruder gelaufen sind und wir Sachen ansprechen mussten, aber auch um Sachen anzusprechen, die gut laufen und wo wir dann zusammengekommen sind als Familie, so Mani, ich, Talita und Tim. Und dann haben wir quasi unsere Kalender rausgenommen und dann haben wir neue Vorsätze gemacht, neue Sachen angesprochen. Und solche Zeiten als Familie braucht man, dass man zusammenkommt. Und so heute ist es mehr ein Familiengespräch als eine Predigt. Und ich möchte, dass heute durch das, was ich sage, dass vielleicht einige Leute sagen, ich möchte anfangen in die Oase Church, hier in der Oase, auf eine neue Ebene zu dienen. Oder ich möchte Leute herausfordern, dass sie sich vielleicht zum ersten Mal Gedanken machen über, wie kann ich mich einsetzen, wie kann ich einen Beitrag liefern, wie kann ich eine Rolle spielen in dieses Haus. In 1. Petrus 2, genau, in 1. Petrus 2, Vers 4 bis 5 sind die folgenden Texte. Kommt zu ihm. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen als unbrauchbar weggeworfen haben, aber bei Gott ist er ausgesucht und wertvoll. Lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistigen Haus erbauen, zu einer Priesterschaft, die Gott geweiht ist und die ihn vermittelt durch Jesus Christus Opfer darbringt, Opfer geistiger Art, an denen er gefallen hat, nämlich den Opferdienst des ganzen Leibes. Es geht hier, und ich würde sagen, das Familiengespräch heißt heute Stein für Stein. Wer ist schon ungefähr 15 Jahre in der Oase, so seit wir begonnen haben? Ich möchte gerne sehen. Schön. Und wer ist schon 10 Jahre ungefähr dabei? Ja, und wer ist dabei, seit wir diese neuen Räumlichkeiten haben? Okay, wer ist 6 Monate schon dabei, so ganz frisch? Okay, das sind einige, schön. Es ist schön, um zu sehen, dass die Oase wächst, dass Leute dazukommen. Und ich möchte wirklich, ob du 15 Jahre schon dabei bist oder ob heute dein erster Sonntag ist, ich möchte wirklich zu allen Leuten heute sprechen. Jeder kann eine Rolle spielen, was das Haus hier angeht, was in diesem Haus geschieht. Jeder kann ein Teil sein von etwas Größeres als nur uns selbst. Kennt ihr das? Man fängt am Anfang, hört man etwas oder sieht man etwas und man ist nicht wirklich begeistert. Vielleicht hasst man das sogar am Anfang. Aber über die Zeit lernt man das richtig lieben. Als Beispiel, es gibt manche Lobpreislieder, wenn ich sie höre, das erste Mal, dann denke ich, okay, so nicht unbedingt so. Aber dann höre ich es öfters und je öfter ich es höre, dann wächst es. Man merkt, dass es dich anspricht und am Ende kann man das richtig lieben. Kennt ihr das? Manchmal richten wir auf etwas auf eine Distanz, aber wenn wir näher kommen, wenn wir nah sind, dann erfahren wir mehr über diese Sache und dann sehen wir, eigentlich ist es ganz gut. Es geht auch so bei Superheldenfilmen. Ich persönlich muss etwas bekennen. So mein Sohn und meine Tochter und ich, wir lieben Superhelden-Movies, so diese Marvel-Filme. Und meine Frau überhaupt nicht. Sie liebt solche, wie heißt das, Filme nicht. Einmal ist sie mit uns mitgegangen, nach einer aus uns zuliebe, und am Ende hat sie gesagt, nee, danke schön, aber diese Fantasie und all diese Sachen, nein, das ist nicht mein Ding. Aber wisst ihr, um das Marvel-Universum zu verstehen, hilft es nicht, wenn wir nur einen Film sehen. Man muss 23 Filme und am besten in die richtige Reihenfolge anschauen. Wer weiß, was ich meine? Weil wenn jeder Film erzählt eine Geschichte. Jeder Film in sich ist großartig, aber die Geschichte, die allgemeine, die große Geschichte, die entwickelt sich eigentlich über die ganze Zeit. Jede individuelle Geschichte passt in eine größere Geschichte hinein. Und so ist es eigentlich auch bei uns. Jede von uns hat eine großartige Geschichte. Gott hat einen Plan mit uns, mit jeder einzelne von uns. Und deine Geschichte ist großartig, aber wisst ihr, deine Geschichte alleine ist nicht so stark. Wenn wir gucken, was Gott mit uns gemeinsam vorhat, dann verblasst deine persönliche Geschichte im Vergleich zu Gottes große Geschichte in dem Ganzen. Und eigentlich passt deine Geschichte viel besser in die große Geschichte Gottes hinein. Gott schreibt Geschichte mit uns und er baut seine Gemeinde. Die erste Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben, da sehen wir, dass Petrus eine Metapher benutzt. Er sagt, Gott baut sein Haus mit lebendigen Steinen. Er benutzt den Metapher von Haus bauen. Und wenn wir heute sprechen über ein Herz für sein Haus, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, dass Gott sein Haus baut. Aber er baut nicht sein Haus mit normalen Steinen. Wir haben hier in unseren Räumlichkeiten, sind wir dabei, um das Haus auszubauen. Und ihr könnt euch noch erinnern, als wir hier angefangen haben in den zweiten Teil, dann waren einfach diese Steine, Stein auf Stein würde da hingelegt. Am Anfang hatten wir nur einige Steine, und irgendwann würden die dann weiter hochgezogen, und dann war es eine ganze Zeit, war es ein Rohbau. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, um ein Haus zu bauen, brauchen wir Material, wir brauchen Steine. Und Gott sagt, um sein Haus zu bauen, benutzt er keine wirklichen Steine, er benutzt du und ich. Wir sind das Material, um das Haus Gottes zu bauen. Denn Gottes Kirche besteht aus Menschen. Gottes Kirche ist nicht ein Gebäude. Es gibt viele schöne Kirchen, nennen wir die, Gebäude. Aber das ist eigentlich nicht die Kirche. Das ist nur eine Hülle, das ist ein Gebäude. Und wie schön wir diese Räumlichkeiten auch machen wollen, letztendlich ist diesen Raum nur eine Hülle. Es ist ein Gebäude. Denn in diesem Gebäude sammelt sich die Kirche. Und das seid ihr, das sind wir. Wenn wir zusammenkommen, dann findet etwas statt. Und die Kirche sammelt sich, Menschen, jeder Einzelne, ein lebendiger Stein. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass dieses Haus wird gebaut auf die solide Grundlage von Jesus Christus. Die Bibel sagt in Epheser, dass er der Eckstein im Fundament ist. Er ist der Eckstein im Fundament. Ohne diesen Eckstein, ohne diese Grundlage können wir schlecht weiterbauen. Ich weiß noch, als wir hier dabei waren, um uns Gedanken zu machen, wir wollen in den anderen Raum, wollen wir quasi eine Empore haben, und wo wir Kaffee und solche Sachen, wie es anbieten können. Und als wir dabei waren, dann hat die Statiker, die haben sich dann gemeldet und haben sich beschwert, weil sie gesagt haben, ist die Grundlage stark genug, um das zu halten? Und dann mussten wir alte Papiere holen, wir mussten mit Herrn Schnorr reden, damit er uns zeigt, wo es bewiesen ist, dass das, was hier unten steht, so die Grundlage, dass das stark genug ist. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, um etwas Gutes zu bauen, brauchen wir eine solide Grundlage. Und unsere Grundlage ist Jesus Christus. Wisst ihr, was ihr von mir seht und was ich von euch sehe, ist nur eine Momentaufnahme aus unserer Geschichte, aus meiner Geschichte. Meine Geschichte hat nicht heute begonnen. Und meine Geschichte wird auch nicht heute zu Ende sein. Ich bin mitten in der Geschichte, die Gott mit meinem Leben schreibt. Und genauso seid ihr mitten in das, was Gott mit euch tut. Wisst ihr, meine Geschichte im Herrn hat vor langer Zeit angefangen. Ich war 14 Jahre alt auf einer Freizeit und da war eine Frau, wir haben ihr Schwester Evelyn genannt. Schwester Evelyn hat mit mir gebetet, damit ich Jesus Christus aufnehme. Und über die Jahre habe ich Kontakt mit ihr verloren. Ich weiß nicht, wie es ihr jetzt geht. Aber sie war eine Schlüsselfigur in meinem Leben. Dass ich heute hier stehe, hat Teil zu tun mit dieser Frau, die mit mir gebetet hat. Und ich weiß nicht, wie es in eurer Geschichte ist. Was für Schlüsselmomente ihr erlebt habt. Vielleicht war das ein Kindermitarbeiter, der mit dir gebetet hat und dir zu Jesus geführt hat. Oder du hast eine bestimmte Sache erlebt und in deiner Kleingruppe hat jemand dir ermutigt und hat jemand dir Mut gemacht. Es gab verschiedene Leute in meinem Leben. Diese Schwester Evelyn, der Karel Casanpaviro, worüber ich schon öfters gesprochen habe, mein Pastor damals in Suriname. Er hatte einen großen Einfluss auf mein Leben gehabt. Und der Person, der ich heute bin, die Geschichte, die ich heute schreibe für Gott, ist nicht nur mein Verdienst. Es ist nicht nur so das, was ich aufgebaut habe. Das sind Leute, die mich geprägt haben, Leute, die in mich hinein investiert haben, damit ich das heute sein kann, wer ich heute bin. Und bei dir ist es genauso. Du bist irgendwo auf dieser Reise. Es ist ein Schnappschuss, was wir heute sehen. Und vielleicht, wenn wir jetzt diesen Momentaufnahme machen, ist es ein bist du gerade auf einem Berg und es geht dir gut und alles ist schön und wohl, aber vielleicht bist du gerade im Tal. Den Schnappschuss ist nicht das Entscheidende. Es ist die Reise, wo du gehst. Es ist da, wohin du gehst. Es ist das Total von dem Ganzen, die Summe von dem Ganzen, was letztendlich zeigen wird, wo die Reise hingegangen ist. Gott schreibt Geschichte und dein Leben ist ein Teil von dieser Geschichte. Und es ist wichtig, dein Teil ist wichtig, aber das hier, was gebaut wird, ist größer als nur uns. Wisst ihr, was mich in der Oase motiviert und antreibt, sind diese persönlichen Geschichten von Menschen, die Sachen mit Gott erleben. Weißt du, es ist ein Moment, dass ich am Samstag zum Gebet komme und dann sitzt hinter mir, betet eine Frau und sie betet und sie sagt, Herr, ich danke dir, dass ich für einem Jahr dich kennengelernt habe und dass ich die Oase kennengelernt habe und dass mein Leben sich so verändert hat, dass jetzt etwas in mir passiert ist, dass ich mit dir gehe. Also diese Geschichten, die, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber solche Geschichten, die berühren mich zutiefst, weil ich weiß, Gott ist mit jeder Einzelne beschäftigt. Und manchmal sehen wir große Sachen und manchmal sehen wir wenig, aber Gott wirkt desto trotz. Gott wirkt. Die Geschichten der Veränderung, die Gott in uns schreibt. Wisst ihr, auf Holländisch sagt man, für das Wort, jeder soll seinen Teil dazu beitragen. Und das Wort, was wir benutzen, ist, jeder soll sein Steinchen dazu beitragen. So ein Steinchen beitragen. Und ich fand es interessant, weil meine Predigt heißt Stein für Stein. So jeder hat einen Stein der er mit dazu beitragen kann. Oder vielleicht jeder, sein Leben ist ein Stein, den wir mitbringen in diese Geschichte. Und ich habe drei Punkte, die ich heute mit euch durchgehen will. Und wir gehen jetzt zu 1. Korinther 3, Vers 5 bis 9. Und da schauen wir eigentlich diese Metapher, das jetzt Paulus benutzt. Er benutzt das gleiche Metapher wie Petrus, wo er redet über ein Gebäude oder über ein Haus. Aber hier gab es einige Probleme. Es gab Leute, die gesagt haben, ja, ich bin für diese und ich bin für diese Prediger und die ist mein, das ist mein Lieblingsprediger und nein, die ist besser. Und Paulus schreibt sie und sagt, hey Leute, wo seid ihr mit beschäftigt? Darum geht es eigentlich überhaupt nicht. Lass uns zusammen lesen. 1. Korinther 3, 5 bis 9. Wer ist denn Apollos? Und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Diener sind wir. So, sie sagen, hey, wer ist Paulus? Wer ist Apollos? Und wir würden vielleicht sagen, oh, das ist Apostel Paulus, das ist der Apostel Apollos, das sind die großen Männer Gottes. Aber sie sagen hier, wer sind die? Nein, das sind Diener. Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Wir haben nicht irgendetwas, wir haben nur das getan, was Gott gesagt hat, dass wir tun sollen. Ich habe gepflanzt, sagt Paulus. Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Es geht um Gott. Nicht der Diener ist wichtig, nicht der Apollos, nicht der Paulus ist wichtig, nicht der Stein ist wichtig, sondern der baut. Das ist, was eigentlich hier gesagt wird. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Natürlich haben die auch eine Rolle. Die Frage kommt, ja, und was ist mit uns? Was ist mit meinem Dienst? Habe ich auch eine Aufgabe? Will Gott auch etwas tun durch mich? Ja, natürlich. Aber hier steht, ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen. Den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. An dem wir miteinander arbeiten, Gemeinde. Und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. So, der erste Punkt ist, Gott baut. Es geht um Gott. Gott baut seine Kirche. Und der Gott der Universum möchte mit uns irgendwie zusammenarbeiten. Das ist die erste Wahrheit, die Paulus hier möchte, dass wir verstehen. Gott baut. Und was ist unsere Rolle? Was ist das, was wir dazu beitragen? Wir sind das Material, womit Gott sein Haus baut. Wir sind die Steine. Denn wenn wir irgendwie nach Titel oder nach Anerkennung suchen, soll so das Größte, was wir werden können in Gottes Reich, ist Diener. Ist Diener. Und ein anderes Wort, was benutzt wird, ist Sklave. So, Diener, einer, der den niedrigsten Platz einnehmen möchte. Genau, es geht um Gott. Bloß ein Stein sind wir in die Hände von den großen Baumeister. Und natürlich haben wir einzigartige Gaben. Natürlich hat Gott uns speziell gemacht, aber wir sind bloß spezielle Steine. Und das bringt uns schön wieder zurück auf dem Teppich, weißt du. So je schön du predigen kannst, je schön du singen kannst, je schön du dienen kannst, je gut du bist in dieses oder jenes, dein Willkommensdienst, das kann keiner es machen. Aber so wie du die Toilette putzt, oh, sauber. Weißt du, so dein Dienst ist vielleicht, aber letztendlich sind wir alle bloß Steine. Wir sind Material im Hände des lebendigen Gottes. Wisst ihr, mit dir allein ist kein Haus gebaut. So, wenn ich alleine denke, ich werde jetzt Gemeinde bauen. Nein, mit einem Stein kann man kein Haus bauen. Wir brauchen viele Steine. Wir brauchen viele Steine, um ein Haus zu bauen. Was ist dann die Kraft des Steines? Ich würde sagen, die Kraft des Steines ist Verfügbarkeit. Das kannst du einfach so sein. Wir können nicht ohne Material bauen. Und wisst ihr, man kann die größte Vision haben, die es gibt. Die größte Vision dieser Welt. Und ich glaube, dass Gott uns eine große Vision gegeben hat für Castellón und Umgebung. Ich glaube, dass Gott Großartiges machen will. Und dass Gott uns als Kirche, als Gemeinde gebrauchen möchte in diesem Ganzen. Ich glaube, dass als Gott in diesem Jahr gesprochen hat, das hier ist größer als wir. Dass er eigentlich versucht, unseren Horizont zu erweitern, um uns zu zeigen auf die Vision, die er uns als Gemeinde, als Kirche geben möchte. Aber die größte Vision der Welt können wir haben, aber wenn wir keine Steine haben, können wir nicht bauen. Wir brauchen lebendige Steine, die sich zur Verfügung stellen, damit Gott bauen kann. Wisst ihr, wir können kein Willkommensteam aufbauen, wenn keiner sich zur Verfügung stellt. Wir können nicht ohne Mitarbeit ein gute Oase Kids aufbauen. Es ist in jedem Dienstbereich, egal welcher es ist, brauchen wir Mitarbeiter. Wir brauchen Leute, die sich zur Verfügung stellen. Und das ist die Art und Weise, wie Gott Kirche baut. Wir haben zu lange haben wir ein Beispiel gesehen von einer Person, der quasi von vorne alles tut. Er macht alles oder sie macht alles. Und die anderen, die sind nur Zuhörer und sitzen und tun sonst nichts. Die konsumieren nur. Das ist nicht das biblische Beispiel, was wir sehen. Die Bibel spricht von einer Priesterschaft. Die Bibel spricht von die Heiligen, die zugerüstet werden, damit sie den Dienst tun können. Jeder Einzelne wird gebraucht. Jeder Einzelne wird berufen, um etwas zu tun im Hause des Herrn. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, wir sind keine Stuhlwärmer. Wir kommen nicht hier nur, um irgendwie zuzuhören. Wir sind da, um mitzuarbeiten, um zu dienen. Und in unserer Gemeinde ist das sehr, sehr wichtig. Deine erste Fähigkeit ist deine Verfügbarkeit. Wisst ihr, als in der Bibel Jesaja vor dem Thron Gottes stand und er den Himmel geöffnet sah und er sah die Engel, die Gott gelobt und gepriesen haben und sie schrien, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott allmächtig. Und in diesem Moment hört er die Stimme Gottes. Und was sagt die Stimme Gottes? Die Stimme, wer können wir senden? Wer ist zur Verfügung? Wer stellt sich zur Verfügung, damit die Arbeit, die getan werden soll, getan werden kann? Und als Jesaja das hört, dann schreit er diese bekannten Worte, hier bin ich, sende mich. Aber das ist genau die Haltung, die wir haben sollen als Christen. Hier bin ich. Ich stehe zur Verfügung. Wisst ihr, du brauchst nicht die begabteste Person zu sein, um von Gott gebraucht zu werden. Verfügbarkeit ist viel wichtiger als Begabung. Denn Gott kann jemanden, der verfügbar ist, viel besser gebrauchen, als jemand, der die beste Gabe hat, aber nicht zur Verfügung steht. Was die Vision unserer Gemeinde angeht, wir haben gesprochen, das hier ist größer als wir. Und eine Sache, die wir tun möchten, ist, wir möchten einen zweiten Gottesdienst möchten wir anbieten. Vielleicht nächstes Jahr, wir müssen schauen, so wie Gott das führt. Aber damit mehr Leute Jesus kennenlernen können, damit wir mehr Leute hier haben können. Letzte Woche hat die Olga hat gesprochen und sie hat gesagt, oh, wenn ich euch so sehe, dann ist es seid ihr bald zu klein und dann müsst ihr neue Räume haben. Und so ich denke, vielleicht ja, aber der erste Schritt ist, dass wir mit einem zweiten Gottesdienst anfangen und dass wir noch einen Gottesdienst anbieten können. Dann können wir nicht 200, sondern 400 Leute quasi in dem Gottesdienst haben. Aber um so etwas zu tun, brauchen wir Mitarbeiter. Also sonst werden die Leute, die sich jeden Sonntag zur Verfügung stellen, irgendwann... Also es ist nicht gut, dass Leute jeden Sonntag oder immer nur am Dienen sind. Also das Beste ist, so was ich so als Ideale finde, ist ein Sonntag dienen, ein Sonntag einfach genießen und einfach in die Gegenwart da sein und nicht dienen, so da, wo du gedient werden kannst. Aber um das zu tun, brauchen wir viele Mitarbeiter. Und ich glaube, es ist möglich. Wir können als Gemeinde können wir das tun. Aber wie ihr seht, ohne Material, das zur Verfügung steht, können wir nicht bauen. Manchmal sagen wir, hier bin ich, Herr, also gerade in diesen Momenten, der Lobpreis ist schön, die Emotionen sind angerührt und dann erheben wir unsere Hände und dann sagen wir, ja Herr, hier bin ich, sende mich, ich stelle mich zur Verfügung, oh Herr. Und dann sagt der Herr, super, die Toiletten, die müssen jede Woche sauber gemacht werden und wir suchen noch neue Leute im Reinigungsteam. Und dann sagen wir, das habe ich eigentlich nicht gemeint, Herr. Ich meinte eine richtig geistliche Aufgabe. Aber wisst ihr, Toiletten putzen ist geistlich. Denn Toiletten putzen ist dienen. Also, eine Sache, was man sagt, den ersten Eindruck, wenn neue Leute zu uns kommen, wird der bleibende Eindruck sein. Und vielleicht bist du im Willkommensteam und der erste Eindruck, die Leute bekommen, ist nicht die Predigt, weil der Predigt ist schon, also der erste Eindruck ist, wenn die Leute einen Parkplatz suchen, vielleicht zum ersten Mal dabei sind und sagen, und dann haben sie drei schreiende Kinder hinter und sie sind schon gestresst und sie kommen hier und da kommen Leute, die sie ganz freundlich und ganz nett willkommen heißen, die sie helfen in ihrer Situation. Und dieser erste Eindruck ist so etwas von wichtig. Aber wenn wir uns nicht zur Verfügung stellen, können diese Menschen deine Gabe, das, was Gott dir gegeben hat, nicht erleben. Vielleicht sollst du im Parkdienst, wie heißt das, so ein Schild hochhalten mit einem Lächeln und mit so dieser Beschriftung, komm, wie du bist oder schön, dass du da bist oder du siehst heute richtig gut aus. Ich möchte ein Zeugnis geben darüber. Als Talita dieses Jahr nach Hause gekommen ist, haben wir zwei dieser Schilder mitgenommen und wir haben gedacht, so, wir heißen ihr willkommen und dann kommt sie. Und dann haben wir diese Schilder genommen und als sie quasi haben gewartet, bis sie reinkam auf der Airport, um ihr quasi zu begrüßen. Und als ich das Schild da festhielt, kam eine Frau vorbei. Und sie, also so, sie, und dann guckt sie und dann lest sie. Und dann stand drauf, du siehst richtig gut aus. Und dann guckt sie und sie guckt noch einmal. Und sie sagt, und ihre ganze, also sie war so ein bisschen gestresst. Und dann guckt sie und dann sagt sie, oh nein. Und sie sagt, Dankeschön. Dankeschön. War es etwas Großes? Vielleicht. Vielleicht hat sie einfach diese Worte in dem Moment gebraucht. Du siehst heute richtig gut aus. Vielleicht sagt niemand ihr, dass sie mal gut aussieht. Und diese Begegnung, eine kleine, einfache Begegnung, kann machen, dass Leute berührt werden von der Liebe Gottes. Auch wenn noch kein Wort gesprochen ist. Wisst ihr, Gott baut und wir sollen zur Verfügung stehen. Das Zweite, was wichtig ist, ist Verbundenheit. Denn es geht nicht um die einzelnen Steine, es geht um uns zusammen, verbunden aneinander. Das ist die Kraft, die in der Kirche, in der Gemeinschaft ist. Weißt du, Jesus sagt, hieran werden sie wissen, dass ihr meine Jünger seid, an die Liebe, die untereinander ist, an diese Einheit, an das Zusammensein. Das ist, wo die Kraft der Kirche liegt. Und was kann man mit einem Stein tun? Ich kenne einige Sachen, aber was mir direkt einfällt, ist Schaden anrichten. Weißt du, so ein Stein und irgendwie etwas kaputt machen. Aber was kann man mit mehreren Steinen tun? Man kann etwas bauen. Man kann etwas Schönes bauen. So nicht mehr Schaden anrichten, okay? Einheit ist wichtig. Und Gott sagt auch, die Einheit in der Gemeinde soll uns wichtig sein. Weißt du, nicht einer für Apollos und einer für Paulus und irgendwie. Und das ist die Taktik des Feindes. Er wird irgendwie versuchen, um uns auseinanderzutreiben. Und dann sagt er, ja, und das sehe ich aber so und das sehe ich aber so. Und dann werden Meinungen gebildet und dann werden Grüppchen geformt. Und dann der eine ist der Pro-Apollos-Grüppchen und der andere ist der Pro-Paulus. Und der ist, weißt du, und die Geisel, die sind natürlich Jesus-Grüppchen. Weißt du, so, wir sind für Jesus. Weißt du, so, aber dieses Grüppchen bilden, das ist eigentlich nichts, was es sein soll. Deswegen ist es wichtig, dass wir kämpfen sollen für die Einheit in der Kirche, in der Gemeinde. Wir sollen wirklich kämpfen dafür. Da werden immer wieder Sachen sein. Die Bibel sagt, so wie Eisen Eisen reibt, so sind Geschwister, weißt du, so wenn sie untereinander, so natürlich, wenn wir uns wirklich kennenlernen. Am Anfang haben wir alle Masken auf. Am Anfang zeigen wir alle nur unsere beste Seite. Aber irgendwann werden wir ehrlich und echt. Deswegen brauchen die Kleingruppen. Denn in Kleingruppen können wir authentisch sein. Können wir unsere Masken ablegen. Können wir so sein, wie wir sind. Deswegen ist es wichtig, dass jeder, der sich zu der Oase gehörig fühlt, werde Teil einer Kleingruppe. Sei ein Teil von einer Kleingruppe, da wo einfach eins auf eins du mit Leuten sprechen kannst, wo Leute dich ermutigen können, wo du Leute ermutigen kannst, da wo du dein Steinchen beitragen kannst, da wo du dein Teil dazu beitragen kannst, da wo du eine Ermutigung sein kannst, da wo du ein Segen sein kannst, da wo du gesegnet werden kannst. Weißt du, es gibt manchmal Situationen und dann kommst du... Du gehst durch eine schwere Zeit und dann triffst du dich mit deiner Kleingruppe und dann gehst du so, eigentlich hattest du überhaupt keine Lust, dorthin zu gehen, weil du so in ein Loch bist, aber du sagst, nein, ich gehe doch und dann gehst du hin und dann wirst du so ermutigt durch deine Geschwister in der Kleingruppe. Und dann gehst du nach Hause und dann bist du wieder ganz, ganz, ganz oben, weil du weißt, hey, ich gehe nicht alleine durch diese Sache. Das sind andere, die mit mir stehen. Lass uns proaktiv sein statt reaktiv. Lass uns nicht angreifen und so eine Haltung haben. Weißt du, reaktiv zu sein ist einfach. Es ist einfach zu sehen, das stimmt nicht, das sollte eigentlich besser sein, das sollte eigentlich besser sein. Reaktiv ist einfach. Aber reaktiv hilft nichts. Wenn wir Gottes Reich bauen wollen, müssen wir alle anpacken. Wir sollen proaktiv sein. Ja, vielleicht bist du im Reinigungsteam und du siehst, dass wieder jemandem eine halbe Tasse Kaffee, liegen lassen hat und nicht die Mühe genommen hat, den Kaffee auszuschütten und den Becher, wegzuwerfen. Und dann kannst du und wieder. Weißt du, es ist viel besser, um einfach hinzugehen und sagen, wow, danke Herr für die Gelegenheit, dass ich jetzt diese Becher dass ich es gesehen habe. Ich habe es gesehen und ich sehe, hier ist eine Situation und ich bin proaktiv statt reaktiv. Und vielleicht das nächste Mal, dann gehe ich einfach hin und schaue überall, wo da Becher sind und ich meckere nicht. Ich sage, danke für die Gelegenheit. ich kann Gott dienen auf diese Art und Weise. Und ich rede über ein kleines Bächlein, aber einen Becher. Aber es geht um das Prinzip. Es geht darum, dass wir wirklich schauen, um Einheit zu pflegen, um gemeinsam verbunden zu sein und zusammen das Haus zu bauen. Der zweite Punkt ist, Gott prüft. In 1. Korinther 3, 10 bis 15, da steht, ich gehe jetzt ein bisschen schneller, weil Gott mich in seine Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter, sagt Paulus, das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Darüber haben wir gerade gesprochen. So, die Grundlage, das Fundament ist Jesus. Und das, was wir drauf bauen, das hat jetzt nichts mit ewiges Leben zu tun, das hat jetzt mit Werke zu tun. So, die Art und Weise, wie wir auf die Grundlage bauen, auf Jesus Christus, das hat mit die Werke, die wir werken, die Gott vorher für uns zubereitet hat, dass wir in diese Werke wandeln können. So, dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, mit Silber, Edelsteinen, Holz, Schiffrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben, dass der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelne auf die Qualität geprüft. Die Feuerprobe werden, wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen ist. So, aus diesem letzten Teil sehen wir, dass es hier nicht um das Heil handelt, es geht hier nicht um Errettung, denn derjenige, der mit Stroh baut und mit Sachen baut, die das Feuer nicht besteht, die werden trotzdem gerettet werden, steht hier, als wie durch das Feuer hindurch. Aber es geht hier um die Werke, die wir tun für Christus. Und die haben einen wichtigen Teil. Die Bibel sagt, dass wir eines Tages vor dem Richterstuhl Christi stehen werden. Und da werden unsere Werke gerichtet werden. Und für unsere Werke werden wir einen Lohn empfangen. Nicht das ewige Leben, das ist eine Überraschung, was für Lohn das dann sein wird. Aber wir werden belohnt werden für alles, was wir tun. Aber hierum geht es, dass Gott prüft. Und was prüft er? Er prüft die Qualität des Materials. Er prüft die Herzenseinstellung, womit wir Sachen tun. Weißt du, wir können große Sachen tun, aber was ist unsere Einstellung dabei? So, das Erste, was wir brauchen, ist Verfügbarkeit. Hier bin ich, sende mich. Und wenn wir zur Verfügung stehen, dann ist die Art und Weise, wie wir dienen, und vielleicht sieht keiner es, aber Gott sieht's, ist wichtig. Mit was für Material baust du? Baust du mit vergänglichen Sachen wie Stroh, wie Schilfrohr oder wie Holz? Oder baust du mit Gold, mit Edelsteine? Baust du mit das, was durch das Feuer hindurch geht und standhält? Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist Bestand. Wisst ihr, es geht nicht nur darum, dass wir gut beginnen. Ich habe seinen Namen vergessen, vielleicht kannst du mir helfen, Martin, der sagt, das Ende im Sicht, Stephen Covey, danke. Stephen Covey, er sagt, es ist wichtig, dass wenn du etwas beginnst, dass du direkt das Ende im Blick hast. Dass du das Ende schon im Blick hast, bevor du etwas beginnst. Wenn wir hier Gottes Haus bauen wollen, ist es wichtig, dass wir schon das Ende im Sicht haben. Wisst ihr, es gibt manche Leute, die bauen Reich Gottes und ihre ganze Familie geht dran kaputt. Und am Ende stehen sie leer, die Familie ist kaputt und irgendwie haben sie das geopfert auf das Altar vom Haus Gottes bauen. Das ist nicht, was Gott will. Gott sagt, wir sollen gemeinsam Gottes Haus bauen. Und es ist wichtig, dass wir zur Verfügung stehen. Aber wir tun es gemeinsam, denn gemeinsam sind wir stark. Und wir haben das Ende im Sinn, weil wir wissen, da kommt eine Prüfung. Weißt du, am Ende meines Lebens will ich nicht, dass Gott zu mir sagt, Winston, du hast so viele Sachen getan, aber eigentlich hast du nichts erreicht. Du hast so viel gemacht und du war viel Aktivismus dabei und du hast Sachen gemacht, aber das war alles Stroh, das war alles Holz. Das war nicht etwas, das Ewigkeit wert hat. Das waren, weißt du, wir sollen mit Ewigkeitswert bauen. Und das Wichtige dabei ist einfach unsere Haltung, unsere Herzenshaltung, wie wir da bauen. Das Feuer wird es prüfen. Weißt du, am Ende will ich nichts hören, ich habe viel gebaut, aber meine Kinder habe ich auf dem Altar des Hausbauens geopfert. Und jetzt wollen meine Kinder überhaupt nichts mehr hören von Gott und von Kirche. Und weißt du, Kirche ist die bis hier. Und nein. Haben wir das Ende im Sinn, wenn wir bauen? Weißt du, wenn ich nicht mehr da bin, werden noch immer Leute zum Glauben kommen in der Oase? Werden noch immer Leute Jesus finden? Wird sein Reich weitergehen? Und diese Art und Weise ist die Art und Weise, wie wir bauen sollen. Wir wollen etwas bauen, das Ewigkeitswert hat. Ich habe soeben gesagt, wir wollen vielleicht nächstes Jahr gucken, einen zweiten Gottesdienst zu ermöglichen. Und es ist wichtig, eine große Vision zu haben und ich denke, die haben wir. Einige Sachen, die wichtig sind. Wir sind jetzt in dieser Räumlichkeit. Ich möchte es gern sehen, dass wir nächstes Jahr diese Räumlichkeiten fertigstellen können. Damit wir quasi diesen Bereich zu Ende führen können und dass wir uns auf andere Sachen konzentrieren können. Jetzt ist das natürlich Priorität, das ist klar, aber dazu brauchen wir Finanzen. Wir brauchen Geld, um das hier fertigzustellen. Und wenn ich es fertiggestellt habe, dann können wir zum nächsten Schritt. Und ich muss etwas sagen, ich bin so etwas von dankbar für die Oase. Also wir haben, als wir mit diesem Projekt begonnen haben, haben wir gedacht, wie werden wir das stemmen? 120.000 Euro brauchen wir, um das Ganze hier umzugestalten. Wie wird es sein? Sollen wir persönliche Darlehen, anfragen, so Leute, die das zinslos geben oder gehen wir zur Bank? Und wir haben uns all diese Möglichkeiten angeschaut. Aber wir brauchten kein Bank, um ein Darlehen zu bitten. Alles, was hier bis jetzt passiert ist, haben wir selbst gestemmt. Wirklich ein Applaus für uns. Danke, danke Gott. Danke Gott. Und weißt du, so, das ist ein Bereich, so dass ich gerne sehen will, dass wir diesen Bereich, fertigstellen. Dann gibt es, dass wir weitergehen können. So eine Sache ist, dass wir brauchen Licht. Wir haben hier, das war ein Bereich, das wir zurückgestellt haben. Und das Licht hier ist ein bisschen zu wenig. Wir brauchen mehr Licht gerade. Während der Predigt und so brauchen wir hier eigentlich viel mehr Licht. Und wir hatten ein Budget von 3.000 Euro. Und aber das, was wir gemacht haben, aber das ist leider, in der Planung, ist das weg. Es gab das Geld nicht mehr für dieses Licht, so haben wir es zurückgestellt. Und dann haben, Mani hat persönlich jemandem in die Niederlande angeschrieben und hat einfach gesagt, hey, wir machen unsere Herz für unser Haus Aktion. Möchtest du nicht uns etwas spenden? Und diese Person hat so für das Licht. Und dann hat diese Person uns 2.000 Euro gespendet. So, Wir sind wieder ein Schritt, wie heißt das, ein Schritt weiter, was das hier angeht. Und so gibt es immer weitere Schritte, die wir gehen sollen. Ich denke, eine Sache, was auch wichtig ist, ist, dass wir irgendwann unsere Gottesdienste, wie heißt das, live streamen können oder dass wir eine Möglichkeit haben, um auch an andere Standorte, wie heißt das, Gottesdienste zu halten. Ich kenne einige Gemeinden, die das so machen. So, das ist so eine Möglichkeit, die wir haben können. All diese Sachen sind gut und schön und wir wollen dieses Herz für sein Haus haben, aber letztendlich geht es um diese Werte, worüber ich jetzt spreche. Verfügbarkeit, Verbundenheit. Gott baut und Gott prüft seine so uns durch diesen Bau, den wir hier machen. Den letzten Punkt für heute ist, Gott schützt. Und in 1. Korinther 3, Vers 16 und 17, da steht, wisst ihr nicht, dass ihr den Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Gott möchte in seinem Haus wohnen. Heilige Tempel wird hier genannt. Das Haus Gottes. Und er sagt, wir sind das Haus. Wir sind seine heilige Tempel. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, wir können keine Spielchen mit Gottes Haus spielen. Es ist eine ernsthafte Sache. Und natürlich ist jeder willkommen, so wie er ist, zu kommen. Wir wollen sehen, dass Menschen dazugehören dürfen, bevor sie glauben. Also bei Alpha ist das so eine große Sache, was wir sagen und auch in der Gemeinde. Come as you are. Komm so wie du bist. Und lass Gott, gib Gott die Gelegenheit, in dein Leben zu wirken. Und ich möchte, dass wir immer eine Kirche sind, dass Leute das Gefühl haben, ich darf kommen, wie ich bin. Ich muss mich nicht erst verstellen oder irgendetwas machen oder ich darf kommen, so wie ich bin. Und Gottes Geist wird überführen. Gottes Geist wird zu uns reden und Veränderung in unser Leben bringen. Aber gleichzeitig ist es nicht ein Spiel, was wir machen. Gottes Haus ist heilig. Und hier steht, wenn wir eigentlich Gottes Haus zerstören wollen, so wenn wir falsche Absichten haben, dann müssen wir wirklich vorsichtig sein. Denn Gott, wenn wir das versuchen, dann werden wir Gottes Gericht über uns bringen. Er schützt sein Haus. Er baut es, er prüft es und er schützt es. Wisst ihr, über die Jahrhunderte haben viele versucht, Gottes Kirche zu zerstören. Es ist ihnen nicht gelungen. Man hat alles probiert. Verfolgung, liberale Theologie, verschiedene Sachen. Aber letztendlich steht Gott für seine Kirche. Denn Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Ich selbst. Wir dürfen mitarbeiten, wir dürfen mitbauen, aber Gott baut es. Er baut seine Gemeinde. Stein für Stein. Ich möchte, dass wir alle mit Gott Geschichte schreiben. Er will dich gebrauchen, um Geschichte zu schreiben. Aber es ist wichtig, dass du dich zur Verfügung stellst. Es ist wichtig, dass du sagst, nicht alleine, aber gemeinsam, verbunden mit anderen. Es ist wichtig, dass du verstehst, deine Geschichte hat begonnen. Aber deine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ich hoffe, dass das dir Hoffnung gibt. Weil es noch nicht zu Ende ist. Gott ist noch am Wirken. Gott ist noch am Bauen. Gott ist noch am Tun. Und vielleicht spielst du nur eine kleine Part in die große Geschichte. aber ich möchte dich erinnern an Schwester Evelyn. Ich möchte dich erinnern an Karel. Ich möchte dich erinnern an der Junge im Kindergottesdienst, die du in einfachen Worten Jesus nahegebracht hast. Und du hast es schon vergessen, aber er nicht. Und es hat sein Leben geprägt. Und vielleicht ist er der nächste Jugendleiter oder der nächste Prediger. Oder das, was in sein Leben geschieht, wird einen Unterschied machen. Und du dürftest deinen Teil dazu beitragen. Wir gehen voran. Schritt für Schritt, Stein für Stein, Geschichte für Geschichte, Moment für Moment. Wir gehen voran. Am Anfang habe ich Legosteine verteilen lassen. Wer hat noch keinen Legostein? Vielleicht können die jetzt verteilt werden, damit jeder so einen Stein hat. Ich habe etwas vorbereitet, das ist jetzt nicht hier, das ist später in den Empfangsraum. Aber wisst ihr, ich möchte, dass ihr diesen Legostein irgendwie siehst als dein Stein, dein Beitrag, dein Leben. Und um gebraucht werden zu können, müssen wir unser Leben hingeben. Jesus hat sein Leben hingegeben und ist ein lebendiger Stein geworden. Und wenn wir unser Leben quasi hingeben und sagen, hier bin ich, gebrauche mich, können wir gemeinsam bauen. Und ich möchte als prophetischer Akt, gleich wenn wir fertig sind, möchte ich euch fragen, im Raum, Empfangsraum vorne, sind kleine Bretter auf drei Sachen und dort dürft ihr eure Steine hinlegen. Aber lege es nicht einfach hin. Wenn du es machst, versuche mit anderen etwas zu bauen. Baue etwas und sag hiermit, ich möchte mein Beitrag, mein Steinchen, ich möchte ein Teil sein von das, was Gott hier in der Oase tut. Sollen wir das machen? Lass uns zusammen aufstehen. Und wenn du heute hier bist und du sagst, ja, ich möchte gerne, aber ich habe Jesus irgendwie noch nicht als Eckstein im Grundlage. Irgendwie ist Jesus schon bekannt, aber Jesus ist noch nicht Herr in mein Leben. Ich bin auf dem Thron meines Herzens. Ich entscheide noch. Dann möchte ich dich heute einladen, um Jesus Christus aufzunehmen als dein Herr und ihm quasi auf dem Thron deines Herzens zuzulassen. Und wenn du das möchtest, dann möchte ich mit dir beten. Wir beten ein einfaches Gebet, ein Gebet der Übergabe, wo wir Gott fragen, Jesus, komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld, sei Herr über mein Leben. Ich möchte dir nachfolgen, von jetzt bis in Ewigkeit. Lass uns zusammen beten. Vater im Himmel, ich komme vor deinen Thron der Gnade und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Sünden. Ich brauche dich. Ich nehme Jesus Christus auf als mein Herr und mein Erlöser. Und ich danke dir, dass du von jetzt an bis in Ewigkeit bei mir sein wirst. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist Ich möchte dir nachfolgen für immer. In Jesu Namen.